Wir hören auf den Predigttext aus Johannes 4. Dabei kam Jesus zu einer Ortschaft in Samaria, die Sichar heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen. Jesus sagte zu ihr:
Bitte, gib mir Wasser zu trinken.
Die Schüler von Jesus waren in die Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Auf seine Bitte hin erwiderte die samaritanische Frau:
Wie kommt es, dass du als Jude mich um etwas zu trinken bittest? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau.
Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Juden nichts mit den Leuten von Samaria zu tun haben wollten. Da sagte Jesus zu ihr:
Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben.
Die Frau sagte:
Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. Von wo kannst du das lebendige Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen und er selbst hat daraus Wasser geschöpft für sich und seine Familie und alle seine Tiere.
Jesus antwortete ihr:
Jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte, ewige Leben.
Da sagte die Frau zu ihm:
Herr, gib mir dieses Wasser, dann muss ich keinen Durst mehr haben und auch nicht den Weg hierher auf mich nehmen, um Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen.
Da sagte Jesus ihr:
Ja, dann geh doch los und ruf deinen Mann und komm dann wieder.
Die Frau erwiderte:
Aber ich habe keinen Mann.
Jesus antwortete ihr:
Das hast du gut gesagt, ich habe keinen Mann. Doch du hast schon 5 Ehemänner gehabt und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgetreu gesagt.
Da sagte die Frau:
O Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben oben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten muss.
Da antwortete Jesus:
Liebe Frau, du kannst mir vertrauen. Die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen. Denn der Weg, auf dem die Erlösung kommt, führt über die Juden. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden. In der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Gott selbst ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten, ihn der Wirklichkeit des Geistes und in Wahrheit anbeten.
Da sagte die Frau zu ihm:
Ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird. Der wird uns das alles ganz genau erklären.
Da sagte Jesus zu der Frau:
Ich selbst bin es, der hier mit dir redet.
Seine Schüler kamen genau in diese Situation und waren verwundert, dass Jesus mit der Frau sprach. Doch keiner sagte: Was bezweckst du damit? Oder auch: Worüber sprecht ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen, lief in die Ortschaft und erzählte den Leuten:
Kommt, kommt alle mit und schaut euch den Mann an, der mir alles genau erzählt hat, was ich je getan habe. Könnte das vielleicht der Messias sein?
Da kamen sie aus dem Ort heraus und liefen zu Jesus hin.
Ja, vielen Dank für das engagierte Lesen der Geschichte. Ich glaube, vielen von uns ist die sehr bekannt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich darüber schon gepredigt habe, aber unter dem Thema Verlassen, wenn das Leben einsam macht, unter diesem Aspekt habe ich über die Geschichte noch nicht geredet. Also da bin ich selber gespannt, was ich da sage und was bei euch davon ankommt. Auf den ersten Blick gesehen will Jesus mal kurz alleine sein. Er ist immer umgeben von Menschen und er genießt diesen Moment am Brunnen, weil er müde ist und mal ganz alleine ist. Die Jünger sind in die Stadt gegangen. Allein, aber nicht einsam, könnte man sagen. Er will Wasser haben, das heißt, er hat Durst und er spricht diese Frau an, die alleine zum Brunnen kommt, weil sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, isoliert. Geächtet vielleicht sogar. Und wir werden nachher noch drüber sprechen, warum das so ist. Sie geht in der Mittagshitze Wasser holen, wenn das kein vernünftiger Mensch macht, weil das viel zu anstrengend ist. Aber sie macht es, weil sie die Blicke und die Bemerkungen der anderen nicht mehr hören, nicht mehr ertragen kann. Ein Gespräch entwickelt sich über das Wasser. Erst einmal kommt dieser Fremde doch mit einer merkwürdigen Bitte: Gib du mir Wasser? Aber er muss so bitten, weil er hat kein Gefäß, er hat das nicht dabei, er kann nicht einfach so Wasser aus diesem Brunnen ziehen. Die Frau erscheint in dem Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr das auch so bemerkt habt, eigentlich sehr selbstsicher. Sie stellt sich dieser Herausforderung, mit einem wildfremden Menschen jetzt zu reden. Einem Nicht-Samariter, einem erkennbar anderen, nicht aus ihrer Gesellschaft. Einem Gelehrten, das merkt sie an den Fragen, die er stellt, an den Aussagen, die er macht. Aber sie widersteht ihm, sie widerspricht ihm, sie ist selbstsicher, sie trumpft auf, sie weiß, was in ihrem Leben Sache ist. Vielleicht hat sie sich so einen Panzer angelegt. Nach außen alles stark. Wenn man etwas tiefer schaut, dann sieht man, dass Jesus die Lebensumstände dieser Frau genau kannte. Das kommt ja etwas später in dem Text, dass er genau weiß, mit wem er es hier zu tun hat. 5-mal war sie verheiratet. Und jetzt lebt sie mit einem Mann, der nicht mit ihr verheiratet ist. 5-mal verheiratet, das ist schon rekordverdächtig, wenn man das mal so sieht. Aber es ist natürlich auch eine elende Leidensgeschichte. 5-mal Vertrauen investiert, 5-mal sich einem anderen Menschen anvertraut, in der Hoffnung, dass es bis zum Lebensende klappt. 5-mal verlassen, entweder, das wissen wir nicht, geschieden oder die Ehemänner, einer der Ehemänner, wie auch immer, ist verstorben. 5-mal wieder ganz allein von vorne anfangen. 5-mal wieder überlegen, wie geht's jetzt weiter? Was will ich mit meinem Leben? Wer sorgt für mich? Wer ist für mich da? Bleibe ich jetzt allein? Und dann hat sie einen Mann, der sie noch nicht mal heiratet. Wahrscheinlich war ihr Marktwert, wenn man das so sagen kann, auf dem Ehemarkt sehr gesunken, sodass man sie auch leicht haben konnte. Was für eine Not versteckt sich hinter dieser glatten Fassade dieser wortgewandten Frau, die sich mit Jesus in ein theologisches Gespräch verwickeln lässt und die nicht alles sofort schluckt, was er sagt, sondern widerspricht, diskutiert, Fragen stellt. Etwas tiefer geschaut. 5-mal verlassen. Den Unterschied zwischen Alleinsein und Verlassensein, den kann man sich sehr klar machen, wenn man merkt, es geht beim Verlassenwerden immer auch um ein Stück Schuld. Wer ist jetzt schuld? War die Frau schuld, dass sie verlassen wurde? Hat sie was falsch gemacht? War sie ein unangenehmer Mensch? War ihr Essen schlecht? War sie nicht eine gute Hausfrau? Konnte sie keine Kinder bekommen und deswegen wurde sie weggeschickt? Wir wissen es nicht. Es bleibt in dieser Geschichte offen. Und ich glaube, das ist das Gute an dieser Geschichte, dass deswegen so viele Menschen sich mit dieser Geschichte identifizieren können. Auch wir können uns damit identifizieren. 2019, ein bisschen Statistik, wurden in Deutschland 416.000 Ehen geschlossen und 149.000 geschieden. Dabei bleibt unberücksichtigt, wie viele Menschen gar nicht erst geheiratet haben. 1960, mal als Vergleich, ich weiß nicht, wer hat da schon gelebt von euch, 1960? Einige wenige, okay. Wurden 689.000 Ehen geschlossen und 49.000 geschieden. Da hat sich was verändert, das dazu führt, dass um uns herum immer mehr Menschen allein sind, geschieden sind, verlassen haben. Man ist ja nicht immer nur der, der verlassen wird, sondern man ist vielleicht auch der, der verlässt. Menschen fühlen sich einsam. 21,97 Millionen Singles ungefähr leben in Deutschland. Und ich finde es toll, dass wir im Christustreff als Familien und als Singles zusammen sind. Ich finde das großartig, dass wir als eine Familie zusammenstehen und Beziehungen hin und her haben, dass keiner allein bleiben muss. Einsamkeit ist dagegen nochmal was anderes. Nach einer Umfrage fühlen sich 12% der Deutschen einsam. 12% fühlen sich einsam. 32% fühlen sich manchmal einsam. Ich weiß nicht, inwieweit die Einsamkeit von Menschen in Altenheimen und alleingelassenen alten Menschen da auch mit reinspielt. Diese Frau am Brunnen ist nicht allein, aber wahrscheinlich ist sie einsam. Auf jeden Fall ist sie verlassen. Verlassen, sich selbst überlassen und sie übertüncht ihre Not. Sie ist wehrhaft geworden. Wer blickt hinter die Fassade? Jesus hat ihre Not ganz bewusst angesprochen. Er legt den Finger in die Wunde. Gott hat ihre Tränen gesehen und ihre Not ist ihm bekannt. Sie muss Gott nichts vormachen. Sie muss sich nicht verstecken, sie muss sich nicht isolieren. Einsamkeit gibt es in ganz vielen Facetten. Es gibt sie phasenweise im Leben, es gibt sie als Grundgefühl. Ich fühle mich einsam. Es gibt sie trotz Beziehungen. Menschen können sich auch in Beziehungen einsam fühlen. Irmela Hofmann, eine Mitgründerin oder die Mitgründerin mit ihrem Mann der Offensive Junger Christen, hat einmal zu mir gesagt, es ist ein sehr einsamer Stand, mit dem falschen Menschen verheiratet zu sein. Also man schaut ja oft so auf das, was die anderen haben, was man selber nicht hat. Wenn es um das Thema Einsamkeit geht, dann denkt man ja, die anderen, die sind beliebt, die haben einen Partner, die haben Kinder, die sind in großen Kreisen sehr willkommen. Aber ich glaube, dass Einsamkeit auch mit Selbstmitleid zu tun hat. Mit freiwilliger Isolation von anderen, mit dem Rückzug, weil man verletzt ist, weil man verwundet ist, weil man nicht vergeben kann, weil man festhält an dem Unrecht, das einem geschehen ist. Einsamkeit hat damit zu tun, wie sehe ich mich in Bezug auf die anderen. Einsamkeit hat auch damit zu tun, wie sieht Gott mich? So wie er die Frau am Brunnen sieht, ist ganz klar, dass er ihre Not sieht. Ich weiß nicht, hört man mich? Das schallt im Moment so, ja? Okay. Dass er ihre Not sieht und sie daraufhin anspricht. Komm zurück mit deinem Mann. Ich habe keinen Mann. Mir fällt da immer die Geschichte ein von dem Gelähmten am Teich Bethesda, der darauf wartet, dass ihm jemand hilft, der sagt, ich habe keinen Menschen. Obwohl so viele Menschen um ihn herum sind, fühlt er sich dennoch alleingelassen mit seinem Schicksal. Und auch da kommt Jesus und spricht seine Not an. mein erster richtiger Punkt. Jesus sieht die Einsamkeit. Jesus erkennt das Verlassensein. Er geht hinein in das Innenleben sozusagen. Christopher hat es vorhin schon verglichen mit der Impfung. Ich würde sagen, dieses lebendige Wasser, das er anbietet, das dann sogar eine Quelle von Leben in einem wird, verändert die Situation komplett. Ich bin nicht mehr angewiesen auf die anderen, die mir Wert zumessen, die mich sehen, die mich lieben, die für mich da sind, sondern in mir entsteht etwas, was mich dazu bringt, sogar anderen etwas weiterzugeben. Das lebendige Wasser. Die Frau geht am Ende in den Ort. Ihre Sicht hat sich verändert. Sie rennt zu den Menschen und sagt, das, was ich jetzt gefunden habe, das müsst ihr auch finden. Kommt und seht, ob das der Messias ist. Die Botschaft ist bei ihr angekommen. Wieso kann Jesus das sagen? Wieso kann Jesus eine Lösung sein für Menschen, die sich verlassen oder einsam fühlen? Er kennt verlassen werden. Er kennt einsam sein. Er hat es selbst durchlebt, als er als Mensch in dieser Welt war. Einmal fragt er seine Jünger, die er eigentlich ausgesucht hat, mit ihm unterwegs zu sein, auf die er seine ganze Hoffnung gesetzt hat. Seine Bezugspersonen, wollt ihr auch gehen? Und in diesem auch liegt dieses Gefühl des Verlassenwerdens, dass so viele weggegangen sind, weil Jesus vielleicht nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Wollt ihr auch gehen? Das war so die Trennung von denen, die begeistert von ihm waren, aber dann nicht bereit waren, mit ihm weiter den Weg zu gehen, weil er ihren Vorstellungen nicht entsprach. Er erlebt in Gethsemane, als er betet vor seiner Verhaftung, dass seine Jünger ihn im Stich lassen, allein lassen, verlassen, fliehen, als er gefangen genommen wird, abhauen. Jesus kennt es, verlassen zu werden von den engsten Freunden. Und Jesus kennt sogar, verlassen zu werden von Gott. Denn als er am Kreuz hing, hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Moment der Gottesferne müssen wir Menschen nicht mehr erleben. Wir erleben manchmal, dass Menschen uns verlassen, enttäuschen, dass Menschen uns im Stich lassen, sagen wir auch. Aber dass Gott uns verlässt, das müssen wir nicht mehr erleben, weil Gott sich uns zuwendet, weil er für uns da ist, weil er in uns dieses lebendige Wasser sprudeln lässt. Da, wo wir uns mit Jesus verbinden, entsteht in uns eine Quelle lebendigen Wassers. Eine Quelle, die unseren Lebensdurst stillt. Diese Gottesferne ist, glaube ich, die größte Einsamkeit, die man erleben kann. Die hat Jesus für uns durchlebt. Also Jesus weiß, wovon er spricht. Zweitens, Gott verspricht uns nie zu verlassen. Im Jesaja 49, Vers 15 heißt es, Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Hört sich ja an wie eine rhetorische Frage. Damit wäre das ja eigentlich schon beantwortet. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und dann kommt die realistische Einschätzung. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Und das ist die Botschaft an uns alle, dass Gott uns nicht vergisst und uns nicht verlässt. Dass er immer bei uns ist, so wie Jesus das auch sagt. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Einsam muss man nicht sein. Man kann sich einsam fühlen. Mir schrieb gerade eine Unterstützerin von Wings, der Mann ist gerade gestorben. Sie schrieb mir einen Brief und sie schrieb, jetzt muss ich wieder lernen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Briefe zu schreiben, um mit Menschen in Kontakt zu sein. Eine ältere Frau. Da habe ich gedacht, ja, man kann in Situationen etwas lernen. Man kann lernen, neu aufzubrechen, sich aufzumachen, sich nicht zu isolieren, sich nicht zurückzuziehen, so wie die Frau am Brunnen es am Anfang gemacht hat, sondern zu sagen, ich mache mich auf hin zu anderen Menschen. Ich entdecke das lebendige Wasser in mir. Als Gott Adam geschaffen hatte, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das, obwohl Gott ganz ungebrochene Gemeinschaft mit Adam haben konnte. Die gingen zusammen spazieren. Die waren zusammen im Garten unterwegs. Die besprachen vielleicht das, was am Tag angelaufen war. Ein gutes Mittel gegen Einsamkeit. Abends nochmal jemanden anzurufen, mit jemandem zu sprechen, den Tag Revue passieren zu lassen. Jemanden zu haben, zu dem man hingehen kann, mit dem man reden kann. Und wenn nicht jeden Tag, dann mindestens ein, zweimal in der Woche. Und diese Menschen muss man sich suchen, aussuchen, als Familie adoptieren, als Freunde, Freundinnen hineinlassen in das eigene Leben. Gott weiß, dass wir nicht mit ihm allein gut durchs Leben kommen, sondern dass wir Menschen brauchen. Deshalb gibt es Gemeinde, deshalb gibt es Gemeinschaft, deshalb gibt es Freundschaft, deshalb gibt es geschwisterliche Liebe, auch unter Menschen, die in einer Gemeinde sich zusammenfinden. Was können wir tun, auch in unserer Gemeinde im Christustreff, was können wir tun, damit keiner einsam ist? Wir müssen das Vergleichen aufhören. Das Vergleichen mit denen, die es besser haben, die das haben, was ich nicht habe. Wir können anfangen, einander einzuladen und mit hineinzunehmen in das Leben, das wir führen. Und das geht nur gut, wenn wir nicht beneiden, was der andere hat. Ich weiß, dass manche gestresste Mütter die beneiden, die gerade mal keine Kinder haben und gemütlich zu Hause sitzen können im Homeoffice und nicht nebenbei noch Homeschooling machen müssen. Ich weiß, dass Single-Frauen die Mütter beneiden und sagen, ja, die haben immer jemanden, der sie liebt, der für sie da ist. Und ich weiß, dass viele Menschen in diesem Neid untergehen. Lass dem anderen sein Glück und freu dich mit ihm über Kinder, über einen Ehepartner, über gute Freundschaften. Und lass andere Menschen in dein Leben hinein. Nimm sie mit auf den Weg. Jesus ist bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und diese Botschaft und dieses Lebenswasser, das in uns sprudelt, das muss raus zu anderen hin. Überleg doch mal, wenn du nach Hause kommst, wen kann ich anrufen, wen kann ich einladen, mit wem kann ich mal abends spazieren gehen, mit wem kann ich durch einen Brief neu Kontakt knüpfen, für wen kann ich da sein. Jesus sieht die Not, er schmälert sie nicht, aber er kommt hinein. Und das wünsche ich uns allen an diesem besonderen, an diesem sonnigen, an diesem Muttertag. Amen.